Herzlich willkommen. Ich begrüße alle unsere Zuhörerinnen zur neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Dieses Mal zur Überraschung aller mit Michael Michi Baumgartner. Boop. Mit Markus Mako Kopp.
Hallo.
Und dem kleinen Hündchen Doffi. Doffi?
Sag was.
Matze? Jetzt soll ich mal was sagen, jetzt sagt sie nichts.
Jetzt sagt sie nichts.
Sonst war sie laut vorhin ein bisschen.
Genau. Also, wir haben uns heute wieder eingefunden zu einem klassischen Vorgeblänkeln und wow, ich habe einiges auf dem Plan. Wie schaut es bei euch aus?
Ja, einiges.
Viel. Viel. Viel und einiges.
Ja, darf ich gleich schon anfangen und gleich schon mir das...
Bitte, bringen wir es hinter uns. Endlich fangen.
Das Gespräch an mir reißen. Und zwar kommt jetzt eine Ankündigung. Am 8. Februar ist wieder Roller Derby in Innsbruck im Landessportzentrum. Ist das richtig? Ist das im Landessportzentrum? Ist das das richtige?
Ja, denke ich. Genau. Schon. In Innsbruck, muss ich dazu sagen.
In Innsbruck. Ist wieder Roller Derby. Da wird man uns auch live antreffen können und wir geben da Autogramme und stellen uns Fragen.
Stellen uns Fragen.
Wir stellen uns gegenseitig Fragen.
Stellen uns den Fragen des Publikums. Na, Roller Derby ist, also das nur als kleine Ankündigung, das, nicht, dass ihr das vergisst. Wird sicher wieder Heidenspaß. Und ja, das wollte ich jetzt gesagt haben. Das war's eigentlich schon. Ansonsten fängt jetzt der Marco. Michi oder der Marco an. Der Marco.
Soll ich gleich gamingmäßig anfangen, weil ich hab den, wie sagt man da, den Internetstimmen nicht gefolgt, weil alle gesagt haben, weil das ist ein Drecksgame. Ich habe mir Suicide Squad angeschaut. Ah. Das ist gerade bei PlayStation Plus gratis dabei.
Oh, also beim klassischen Plus oder beim?
Beim klassischen.
Also bei dem
Plus.
Bei den drei Spielen, die man. Oh.
Wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche.
Downloading now.
Und habt ihr die Arkham Games gespielt, die alten?
Ja.
Nein.
Batman, hast du nicht gespielt?
Nein. Ernsthaft? Nein, ernsthaft nicht. Ne?
Das sollte ich fast nachholen.
Hauptsache ein Popkultur-Podcast.
Ja. Die haben mir voll getaugt. Und dann haben alle gesagt, Suicide Squad, das ist ja, das hat ja nichts, also ist nämlich, die Story führt es eigentlich weiter von den Arkham Games. Und man merkt schon, dass sie auch so wie ein Marvel's Avengers Game machen wollten.
Also so Gott sei Dank nicht machen.
Ein Live-Service-Game und es ist ja, glaube ich, eh nicht gut angekommen und das spielen nicht viele Leute. Aber man merkt dem Spiel halt volle an, das war lange in Entwicklung und allein wie die Zwischensequenzen ausschauen und die Charaktere und das alles, ey, das ist top. Also da nimmt eigentlich kaum das Spiel zu, würde ich sagen. Weil auch die Charaktere halt ein bisschen uniker ausschauen wie so ein typischer Charakter. Weil der King Shark halt, der Hai, der komischerweise in dem Spiel oder vielleicht ist es im Comic auch so, ziemlich artikuliert ist. Oder wie sagt man da? Mhm. Also er redet viel und er ist, glaube ich, ein Sohn von irgendeinem Gott aus einer anderen Dimension.
Okay.
Und ist eigentlich auch ziemlich clever, weil beim Suicide Squad Film
ist er ja so.
Ich glaube, was ich nochmal gescheit reden kann. Oder?
Weiter nicht vom Sylvester Stallone.
Ja, genau.
Und da wissen wir eh, warum er nicht so hell ist.
Ja. Vielleicht. Also im Spiel ist der.
Die hat die Dialoge selber geschrieben.
Ist der Fisch, also da ist, ja, Fisch ist ziemlich clever, der Hai. Und die Harley Quinn ist da dabei und der Captain Boomerang und der Deadshot.
War da nicht einmal das Thema mit den rosaroten Punkten?
Ja, so werden die Gegner markiert mit, ey, das ist der Weak Point. Panzer. An dem Punkt, cheers auf den. Und die Missionen so zwischen den Story-Missions, die sind halt echt nicht so geil. So wie, hey, beschützt den Punkt oder fight gegen ein paar Gegner da oder probier das Vehikel aus. Aber in den Story-Missions ist es schon ziemlich geil, wenn man die ganzen Charaktere wieder trifft und dann findet, also er spielt jetzt in Metropolis.
Okay.
Und die Justice League ist vom Brainiac so beeinflusst worden und ist eigentlich böse. Und das Ziel von der vom Suicide Squad ist ja Kill the Justice League, das ist eigentlich der Untertitel. Und es sind aber nicht alle von der Justice League noch beeinflusst, zum Beispiel Wonder Woman hilft noch am Anfang bei dir, die kommt am Anfang gleich mal vor, aber Green Lantern, Batman, Superman habe ich jetzt noch gar nicht gesehen und der Flash noch nicht oder auch doch, ist schon irgendwie halb unter Kontrolle. Mhm. Und ja, du startest eigentlich als schlecht ausgerüstete so 4-Mann-Truppe und die ersten Missions seien, ja, befreien Pinguin oder capture ihn und dann in die Hall of Justice bringen und er macht dann Waffen für uns. Und da merkst du dann gleich mal die so Online-Roleplay-Games-Momente mit, okay, es gibt blaue Ausrüstung, es gibt grüne, es gibt gelbe und du brauchst bessere Ausrüstung später, wahrscheinlich damit die Missions halbwegs machen kannst. Aber allein, was auch bei den Arkham Games voll geil war, ist, zum Beispiel die Riddler-Rätsel gibt es auch, wo er nur so einen Satz sagt mit, hey, Metropolis wird untergehen, wenn nicht irgendwie der Planet für irgendwie journalistische Integrität sorgen wird. Also nicht genau der Satz, sondern geht es darum, ich muss einen Daily Bugle finden und einen Screenshot, also die Taste halten für Scannen und dann sagt der Riddler dann immer, und irgendein Satz über die Welt. Und so haben sie ja in die Arkham Games, haben sie ja voll viel eingepackt mit sogar Charaktere, die nicht vorkommen, irgendwie Catwoman, von der finde ich irgendein Ausrüstungsgegenstand. Und dann gibt es irgendwelche Tonbandaufnahmen, wo sie zum Beispiel mit einem Psychologen oder so redet. Und das ist alles wieder in dem Game drinnen. Und das ist das, was sie wahrscheinlich über die Jahre auch voll viel gemacht haben, weil es ist ja oft verschoben worden. Also es bietet echt viel und Lore. Also wenn wer in der DC-Welt vielleicht gar nicht so tief rein ist, bin auch nicht so tief rein, dann ist halt das volle cool zum Anhochen und zum Anschauen. Und das hat mir auch bei den Arkham Games taugt. Und das ist ziemlich geil, aber ich merke jetzt schon mit, die Missions in der Open World, die sind jetzt nicht so geil. Vielleicht lasse ich da wahrscheinlich einiges aus und schaue nur, dass ich die Story durchkriege, weil die Zwischensequenzen halt auch ziemlich geil sein alle.
Okay.
Aber dann ist gut. Habe ich das jetzt schon gefragt? Bin jetzt deppert. Von wann ist das? Wann ist das rausgekommen?
Ich glaube, vor 2 Jahren. Ist auch ein Jahr erst her.
Das ist relativ neu.
Ist relativ neu, okay. Und jetzt, die haben wir natürlich so Battle Pass-mäßig und Season-mäßig irgendwie immer neue Chapters dazu getan. Und jetzt, glaube ich, erst vor einer Woche oder so ist das letzte gekommen. Und jetzt ist die Story, glaube ich, auch abgeschlossen.
Ist das im Game, im PlayStation Plus-Abo drinnen, in dem Monthly? Ist das quasi Deluxe-Version oder ist es nur die ohne DLCs?
Ich habe noch nichts gesehen von den Zusatzdingen. Es kann sein, dass die nicht dabei sein.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Dass man nur die Mains oder den Teil der Main-Story, der gratis ist, spielen kann. Soweit war ich noch nicht. Aber was scheiße ist, das Spiel ist, also scheiße, du kannst jetzt ja zu viert spielen gleichzeitig, wenn du willst.
Okay.
Das Spiel. Was cool ist, aber wenn
du kannst drei Freunde.
Ja, leider, aber und ich glaube, es gibt sogar einen Offline-Modus oder einen Save-Game, was man aber, glaube ich, explizit sagen muss, start das Spiel als Offline-Modus, weil wenn du das nicht machst, dann kannst du, während du spielst, könntest du natürlich Freunde einladen und sagen, hey, join meinem Spiel gerade. Und ich mache es halt so, ich spiele PlayStation oft und muss dann weg und gehe einfach in Standby-Modus und wenn ich dann wieder anmache, kann ich in dem Spiel einfach weiterspielen. Mhm. Normalerweise. Aber weil das ein Online-Game ist, fliege ich dann aus der Partie raus, die zwar nur für mich war, aber dann bin ich im Hauptmenü und das ist bei voll vielen Online-Games so. Du kannst nicht wirklich in Standby-Modus gehen und dann wieder einfach weiterspielen. Ja, da bist du im Hauptmenü.
Da haben wir vor kurzem mal geredet, dass das...
Genau, bei Multiplayer-Games macht das ja eigentlich eh Sinn, aber ich spiele das ja Singleplayer-mäßig. Ich würde einfach genau da gern weiterspielen, wo ich aufgehört habe. Aber ich bin im Hauptmenü und habe jetzt eine Mission nochmal machen müssen, weil es einfach nicht gespeichert worden ist.
Das, mir kommt vor, auf der Xbox gibt es das ja auch, das Instant...
Instant da kannst du für mehrere Spiele haben, glaube ich.
Ja, so. Also Instant Resume hast du es, glaube ich, bei Xbox. Ja.
Genau.
Ich wollte jetzt gerade sagen, bei mir ist bei Indiana Jones so, dass ich das immer wieder vergisst, dass das ja ich starte Spiel und auf einmal bin ich wieder quasi im Pause-Menü,
druck weiter
und spiele einfach da weiter, wo ich aufgehört habe.
Aber da, das ist bei Baldur's Gate und bei Indiana Jones, habe ich das jetzt mitgekriegt, da funktioniert das, aber es gibt da viele Spiele, wo du eigentlich nur online sein musst zum Spielen. Du musst nämlich für Indiana Jones auch online sein zum Spielen, obwohl es kein Multiplayer-Spiel ist, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das hat früher sogar bei so Story-Spielen nicht funktioniert, wenn du online sein musst. Also ich weiß zum Beispiel, dass das bei... Ja. Was war jetzt vor kurzem, was ich vor kurzem gespielt habe, wo das nie gegangen ist? Also bei Call of Duty zum Beispiel geht es gar nie. Da geht's
aber nicht im Singleplayer, oder? Ach doch.
Na, beim Singleplayer war es jetzt nicht, aber wenn du im Menü bist zum Beispiel, dann müsstest du die ja nur wieder mit dem Server verbinden, aber sogar das funktioniert nicht.
Ja. Aber also eben Empfehlung. Suicide Squad, nicht Empfehlung. Ich meine, es ist gratis halt bei PlayStation Plus. Hast du nachgeschaut, ob es bei Monthly ist? Oder
ich habe es probiert, abladen gerade, aber er hat gesagt Upgrade. Aber es ist Monthly Games. Aber ich bin eigentlich PlayStation Plus im Crunch.
Monthly? Okay.
Monthly. Hermann Monthly. Monster.
T8.
Ja. Ja. Aber ich glaube, ich bleibe dran. Und wenn es mir gar nicht mehr taugt, da gibt es ja YouTube-Zusammenschnitte von einfach alle Story.
Nur schau schon das an.
Vielleicht schau ich mir das an, weil es ist schon ganz lustig.
Apropos Gaming, ich habe noch eine Frage an euch zwei cool Gamer.
Mhm.
Von Leon mal.
Prop Hunt, kennt ihr das?
Na.
Okay, an den einen coolen Gamer.
Ja. Okay. Das ist ja in Call of Duty sogar eingebaut.
Ja, bei mir, der wird mir da gestern ein Video gezeigt und gesagt, man möchte das unbedingt spielen, das schaut so witzig aus. Und da haben die Leute mega Lachflashs auf Instagram, weil es einfach so witzig ist. Das ist ein Mod, oder? Für verschiedene Spiele. Das gibt es bei Fortnite anscheinend auch.
Das gibt, glaube ich, Garry's Mod ist voll bekannt dafür. Ja. Und sie haben sogar in Call of Duty in irgendeinem Teil sogar drinnen gehabt. Das,
ja. Bist du quasi entweder Prop oder Hunter? Die Hunter sind ganz normale Spieler mit Waffen.
Reden wir jetzt über einen Call of Duty Mod, oder was?
Es ist offiziell, glaube ich, bereitgestellt worden in was Call of Duty Modern Warfare 3 oder in irgendeinem. War das offizieller Modus, glaube ich, oder?
Und jetzt kannst du bei Fortnite anscheinend irgendwie einstellen.
Ja, da kannst du eigene Spiele machen.
Ja, und da quasi sein Urteil, also die Hälfte ist Hunter, das sind normale Spieler mit Waffen, und die andere Hälfte sind Props, also einfach ein Stuhl oder so ein Hütchen oder eine Pflanze. Und du musst die, glaube ich, verstecken als Prop, und die anderen müssen die halt finden.
Okay.
Und das ist gerade ein bisschen so ein Instagram-Trend in der Gaming-Szene, dass sie da halt so Videos posten, und die haben einfach da Lachflashs. Also halt durch den Lachflash, weil es einfach so witzig ist. Der wollte das gestern spielen, und ich habe aber gesagt, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Mods, was nicht, ob es für Xbox, PlayStation geht. Ich habe kein Call of Duty, also ich weiß, jetzt haben wir mal Fortnite runtergeladen, um es mir zu schauen, ob es
da geht. Da geht sicher, ja, einfach.
Aber jetzt wollte ich wissen, wie ihr da erfahren, ob ihr das schon gespielt habt.
Ich hab's. Ist einmal in Counter-Strike oder so, hat es auch mal einen Mod, glaube ich, gegeben. Ich hab's nicht gespielt, aber ich weiß halt, es gibt verschiedene Varianten von dem Spiel mit, dass entweder ist halt gleich einer, der die jagt, die anderen, und die können vielleicht ihr Aussehen verändern nochmal später. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, das, was ich anschaue, zu dem weh, und dann stelle ich mich irgendwo hin. Und wenn die Gegner das Falsche anschießen, dann verlieren die ihr Leben. Also da gibt's einige Varianten von dem, aber es ist schon.
Also es ist quasi die Videospielvariante von Is It Cake?
Ja. Ein bisschen.
Ja, aber du siehst eigentlich nicht genau, also du schaust genau gleich aus wie anderes, nur musst du halt wissen, kann das, steht das da manchmal? Oder steht das da nicht?
In der Map. Also musst du die Map auch gut kennen, oder?
Wobei in der Map halt auch zufällig Sachen platziert werden, damit es halt nicht ganz so einfach ist, weil wenn du schon die Map auswendig kennst, dann warst du natürlich. Was auf was schießen wir?
Gut. Aber das war meine gesamte Gaming-Erfahrung in der letzten zwei Wochen. Ich habe auf unseren Ausflug dein Embernic mitgenommen.
Ah ja.
Und das Steam Deck und alles, so wie ich es in den Koffer einpackt habe, auspackt im Hotelzimmer und dann wieder einpackt. was ich gestartet habe, das ist gerade Gaming, ist Rollercoaster Tycoon Touch Netflix Edition auf dem iPhone, also Mobile. Und habe auch vorher, das ist auch witzig, vorher habe ich habe ich halt runtergeladen einfach, die Rollercoaster Tycoon Touch, gibt es ja als App, free to play. Und da musst du dann irgendwann einmal Sachen kaufen, damit du halt weiterkommst. Und dann habe ich gesagt, das ist schon komisch, jetzt habe ich das Netflix-Abo und Gaming und das läuft das Abo und muss dann doch wieder zahlen. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich nicht die Netflix-Version runtergeladen habe. Und dann habe ich die Netflix-Version runtergeladen und da ist das ganze Zahlen weg.
Und da hast du alles.
Da hast du alles, also du hast nicht alles, du musst halt alles erspielen.
Ja, ja.
Aber du kannst da so Tickets kriegst halt, nach 4 Stunden kannst du so Tickets holen oder musst halt auf die auf die Reklametafel klicken, dann kriegst du extra Tickets, aber es gibt nichts zum Kaufen. Das ist ganz witzig. Und die haben jetzt im Arc Gaming eben zum zweiten Mal, glaube ich, einen Kickstarter gebackt. Habe ich sie wieder geschickt.
Ah, die Controller-Hülle.
M2 heißt es, glaube ich.
Ja.
Mhm. Oder Mob oder irgendwie so. Ist ein magnetischer Aufsatz fürs Handy, den hinten hinklippst und dann draufdrückst und dann fährt er nach unten ein Controller-Pad raus. Mit Verlängerung, weil ich mir denke, die Netflix-Spiele, also wie gesagt, auf Netflix Gaming gibt's Vice City, gibt's echt extrem, gibt's Hades, also wirklich coole Spiele mittlerweile. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt investiere ich halt mal 99 Euro, glaube ich.
Okay. Ich habe das angeschaut, das ist ja so, es sollte mal so ein Gaming-Handy geben, wo du einen Controller so wie beim, ich weiß nicht, vielleicht das beste Beispiel wäre es Nokia N91. Das war so ein Flip-Handy, wo du einfach eine haptische volle Tastatur der Länge nach quasi, also du hast das Handy der Länge nach geflippt. Nicht wie man es früher bei die Slider
gehabt hat. So wie der Communicator.
Ja, genau. Und es hat schon einmal so ein Handy gegeben, glaube ich, das ist so ein Handy, das ist so ein Controller-Hardware gehabt hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das heißt. Da hat es ein Handy gegeben, das hast du kaufen können, mit einem fixfertigen Controller eingebaut. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gemacht hat. Das einzige Problem, was ich bei solchen Sachen habe, ist, ich habe mir einen GameSir gekauft einmal. Das ist sogar von Microsoft, das sagt man nicht gebrandet, oder sagt man da gebrandet? Das hat es quasi als Microsoft Edition, als Xbox Edition gegeben, wo du sogar Xbox-Taste drauf gehabt hast. Und das ist im Prinzip so ein Controller, den du in der Mitte aufziehen kannst und das Handy einspannen. Dann hast du so eine Art Switch, wie die Nintendo Switch, dann halt mit dem Handy als Hardware. Und links und rechts sind dann halt die Controller. Und das ist eine geile Hardware. Das hat auch nicht viel gekostet, glaube ich 40 Euro oder so. Mhm. Aber das geht nicht mit allen Spielen. Und es geht zum Beispiel nicht mit Call of Duty Mobile. Okay. Call of Duty Mobile ist eins von den besten Mobile-Spielen, die ich kenne, weil das bietet so viel und hat weder Werbung noch kostet das Spiel was. Das ist komplett free-to-play und hat nur Micropayments, wie halt Warzone auf die großen Konsolen.
Ist optische Sachen.
Genau, optische Sachen. Du hast alle Levels freigeschalten, du hast Multiplayer und Warzone komplett umsonst. Aber mit dem zum Beispiel geht es nicht. Mhm. Aber es geht mit einem Xbox-Controller, den du mit dem Handy verbinden kannst. What? Weil es gibt ja auch so, die kannst du kaufen, es gibt so ich sag jetzt einmal Halterungen, wo du das Handy und den Xbox-Controller einspannen kannst und hast auch so eine Art Mobile-Konsole. Ja. Mhm. Es ist eben die Frage, ob solche Dinger dann wirklich mit allen Spielen funktionieren. Warum gerade der GameSir, der dann auch noch so Microsoft gebrandet ist, nicht mit einem von den bekanntesten Mobile-Spielen funktioniert, warum gerade Call of Duty Mobile nicht geht, wundert mich ein bisschen. Weil ich glaube, PUBG Mobile und Call of Duty Mobile sind so sicher die zwei größten Mobile-Shooter, die es fürs Android und für iPhone gibt momentan. Ja.
Ich habe mir so gedacht, weil, wie gesagt, die Netflix-Bibliothek wird immer besser und es ist halt so hart, das würde ich schon spielen am Handy, weil es eh ideal ist eigentlich so. Ich spiele schon ein, zwei Runden und dann ist es wieder vorbei. Aber das finde ich schon mit Controller auf der Switch, am Steam Deck schon relativ klein und friemelig. Und mit den Fingern dann am Telefon kannst du es vergessen.
Nein, ja, eben.
Probiere das mal, gönne mir das mal.
Also, dass sich das wirklich so durchgesetzt hat, dass viele Leute ohne Controller auf Mobile-Geräte spielen, das wundert mich, weil ich habe zum Beispiel Shredder's Revenge. Mhm. Ist jetzt auch zum besten von IGN zum besten Turtles-Spiel aller Zeiten gewählt worden. Mhm. Das ist ein Netflix dabei, dass du das zum Beispiel, das spielen voll viele Leute mit dem Touch-Controller.
Habe ich auch probiert, habe ich keine Chance.
Katastrophal, ja. Ist für mich nicht zu spielen für mich, wobei das einfach eine Sache der Konditionierung ist, glaube ich.
Mhm. Aber bei Konditionierung, der Simpsons Tap-Out wird eingestellt. Wenn die Server abgeschaltet
mit 12 Stunden, dann rettest du Trump wieder, oder was? Genau.
Weil ernsthaft wird es eingestellt?
Tap hat eingestellt, ja.
Okay, wieso? Was hat das
ist auch noch der Titel, der EA aufgekündigt hat.
Ja, weil halt das ist man gewinnt, wir machen viel. Ja.
Aber das hat jetzt wirklich, das gibt es wirklich schon lange, oder?
Ja. Und ich habe das ja zum ersten Mal zu Weihnachten nicht runtergeladen. Ich habe das immer zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten runtergeladen, weil ich das Weihnachtsthema mit dem Schnee und die Heißer so nicht gefunden habe. Das ist ja zum allerersten Mal, glaube ich, seit es raus ist, habe ich mir das nicht runtergeladen. Ist vielleicht ein Zeichen
gewesen. Ist ein kleiner, ein guter Schritt.
Ja. Gut, Andina, darfst du, bevor ich dann mein wirkliches erstes Thema habe?
Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz beim Mobile Gaming einhaken. Ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal ein Mobile-Spiel und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich so ein typisches Mobile-Game empfehlen möchte und zwar All in Whole. Und das ist zwar so richtig, über solche Spiele habe ich früher immer geschimpft, weil ich immer gesagt habe, boah, das ist Zeitverschwendung, das ist Bullshit. Ich habe das immer so ein bisschen verachtet, sowas wie Angry Birds und Candy Crush und so, aber das All in Whole, das hat mich voll gefangen genommen. Die einzige Prämisse vom Spiel ist, dass du bist ein Maulwurf, der sein Maulwurfloch kontrolliert und du fährst über so eine Art, ist keine Wiese, sondern so einfach so eine Plattform, wo verschiedene große so Essenssachen liegen. Und du musst mit den kleinen anfangen und je mehr in das Loch.
Du schiebst das Loch unter die Dinger
ein. Du schiebst das Loch unter die Dinger. Und je mehr du frisst, in Anführungszeichen, mit dem Maulwurfloch, desto größer wird es. Und am Schluss kannst du dann so ganze Salatköpfe oder ganze
Siedlungen.
Ganze Picknickkörbe. Also, es hat so ein bisschen was von dem
Katamari, oder?
Katamari, ja. Und in dem Spiel geht es um nichts. Das ist auch nicht besonders schwer. Das Einzige, wie du versagen kannst, ist, dass du es in der Zeit nicht schaffst, gewisse Lebensmittel zu fressen oder dass du so eine Bombe ins Loch fallen lässt. Aber es hat da kaum Werbung und es geht da um nichts, aber es ist wahnsinnig befriedigend, die ganzen Leckereien aufzufressen, die da auf der Plattform liegen. Keine Ahnung, es ist irgendwas in dem Spiel, was das Endorphinzentrum voll triggert. Ich weiß nicht, das hat man richtig getagt. Aber der eigentliche Spiel, über das ich jetzt reden möchte, zwar mir denke, ist das Indiana Jones Spiel, weil da habe ich ganz, ganz viel Zeit jetzt investiert.
Ich nicht.
Okay.
Also ich habe ein paar Stunden. Warte, aber du hast ja
ein paar Stunden. Ich bin in Ägypten.
Okay, ja. Dann hast du aber eh schon einiges gespielt, oder?
Ich bin knapp vor Ägypten, glaube ich.
Ich habe heute mit Kevin geredet und habe ihm gesagt, du bist in Ägypten. Er sagt, du bist erst in der zweiten Location.
Ja, das ist schon viel riesiger, das Spiel.
Das ist groß, gell?
Ja.
Ich bin auch gespannt, wie groß das wird. Vor allem habe ich, jetzt zum Kleinen zu starten, ich immer ein bisschen Stress, dass ich was verpasse. Aber du kannst anscheinend immer wieder zu allem zurück.
Ja, wenn Marc
spielt. Ja, genau. Ich bin jetzt, wo bist du denn in Ägypten?
Ich bin jetzt in Ägypten gerade angekommen und habe mit der Archäologin geredet. Die,
gerade angekommen, okay.
Die Kollegin da von der China.
Deutsch oder Englisch?
Englisch. Jetzt kommen erst einmal die ganzen positiven Sachen. Ich finde es wahnsinnig gut. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Stimme von Indiana Jones. Wie gut.
Auf Englisch.
Der Troy Baker macht Deutsch, das voll gut. Auch.
Wie gut
auf
sie
Deutsch.
Den...
Ich kenne Indiana Jones auf Englisch nicht, weil ich nie auf Englisch geschaut habe. Deswegen schaue ich auf Deutsch. Und ich muss das, also spiele ich es auf Deutsch. Ich muss sagen, die deutsche Synchronstimme ist auch auf den Punkt. Mega
ist
gut.
Ist eigentlich der Originalsprecher, der lebt nicht mehr, oder?
Der lebt nicht mehr, ne?
Na, okay.
Ja, du, okay. Wir haben jetzt nämlich im Zuge dessen, habe ich jetzt, die Rebecca hat The Wheel of Destiny, The Dial of Destiny noch nicht gesehen, den neuesten Indiana Jones Film. Und den haben wir jetzt vor kurzem auch wieder angeschaut. Und ich bin, also der Film taugt mir voll. Ich gehe so weit zu sagen, hey, dass ich finde, dass das der zweitbeste Indiana Jones Film ist. Und das haben sie wirklich super gemacht. Und was sie noch super gemacht haben, sind so die Präsentation, dass du wirklich meinst, während im Spiel, hey, du schaust einen Indiana Jones Film an. Weil das Spiel schaltet immer hin und her zwischen Third und zwischen First Person und Third Person. Das haben sie super gemacht. Und eben so Kleinigkeiten, dass du, es gibt einen Perk, dass wenn der Indie K.O. geschlagen wird, dann kannst du zu deinem Hut krabbeln und dir den Hut aufsetzen und dann.
Und die Gegner gehen dann einfach weiter und tun, als ob sie die besiegt hatten und dann kannst du sie noch von hinten niederbringen.
Ja, genau, also das finde ich so geil, dass du seinen Hut aufsetzt und dann kriegt er nochmal so wie beim Wrestling, wenn sie sich so outpowern nochmal. Was noch super ist, ist, dass das Spiel ist zwar im Prinzip ein Ego-Shooter, kann man sagen, wenn es auf ein Genre abbrechen müsste, ist das ein Ego-Shooter.
Ja, aber man schießt jetzt nicht so viel. Also.
Nee, also, ja, red leider, fahren Sie fort.
Aber du wärst nicht durchs Spiel getragen. Also du hast zum Beispiel keine Markierungen im Spiel, du siehst Markierungen nur in deinem Sichtfeld, im HUD, wenn du die Karte in der Hand hast. Also du musst wirklich auf die Karte schauen und dir einen Weg ausdenken, wo du jetzt lang gehst und du musst ja verschiedene, ich sage jetzt einmal, Tarnungen tragen. Jetzt im ersten Level, das spielt im Vatikan, da hast du eben dein ganz normales Indiana Jones Outfit. Du kannst dich entweder als Pfarrer verkleiden oder als Schwarzhemd, also Faschist vom Mussolini-Regime. Und du hast ja unterschiedliche Fähigkeiten, wenn du unterschiedliche Kostüme oder Verkleidungen anhast. Zum Beispiel kannst du das mit dem Hut nicht nutzen, wenn du als Pfarrer verkleidet bist, weil da hast du deinen Hut nicht auf.
Ja.
Das haben sie super gemacht. Und was noch crazy ist im Spiel, die Hemmung, eine richtige Waffe zu benutzen.
Ja.
Du wärst halt... Du
obwohl es Nazis sein.
Ja, genau. Also du boxst halt hauptsächlich oder du kannst alles Mögliche als Schlagwaffe hernehmen. Beitsch oder einfach ein...
Ja, was findest
du
schon.
Was halt findest. Ja. Du kannst ja eine Gitarre oder einen Klobömpel hernehmen zum Zuschlagen. Und ich habe jetzt vor kurzem eine Waffe hergenommen, weil sie wirklich mit Maschinenpistolen auf mich geschossen haben. Habe ich danach zurückgeschossen und halt alle erschossen und dann kam, Bazzach, jetzt habe ich zum ersten Mal jemanden umgebracht. Und das ist ja was Indiana Jones Filme auch vorkommt. Er bringt ja oft Leid um. Also der Indiana Jones hat ja wirklich, ist ja ein Massenmörder, kannst du sagen. Der hat ja wirklich
allein der Schwerttyp. Den,
ja.
Einfach der Schierst.
Im dritten Teil ist ja sein Vater total entsetzt, dass er einen Nazi erschossen hat. Mhm. Weil obwohl er ein Nazi ist, ist halt immer noch ein Mensch, dass er ihn einfach so umbringt. Das sagt ja sein Vater dann immer, was hast du gemacht, hast du ihn umgebracht? Und, so. Und im Film haben sie, im Spiel haben sie das auch super hinkriegt, dass du Hemmungen hast, wirklich eine Waffe herzunehmen. Ja.
Und es ist halt witzig, dass du die, sie mit allen möglichen Gegenständen, die rumliegen, niederschlagen kannst. Das hat nämlich auch so einen Indiana Jones Vibe. Nimmst du eine Gitarre, gibt es übrigens ein Achievement, wenn du mit einer Gitarre niederschlagst.
Ja.
Und mit, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die dir gegen umeinander stehen oder umeinander liegen, Flaschen oder irgendwelche Ofen, Kehrbürsten und Zeug, ist echt ganz witzig.
Wobei du bei manchen Angriffen denkst immer, wow, okay, der ist jetzt sicher hin.
Was ich bei,
deiner Spitzhacke in Schädel eindrückt.
Vor allem, wenn er am Boden liegt und wenn du so mit dem leise ausnocken Ding machst und hinter ihn hinschleichst und nachher haust du ihm so gegen die Kniekehle, er bricht ein, du drehst ihn um und dann siehst du so fast schon aus seiner Perspektive, wie mit dem riesen Hammer in den Schädel einschlägst, also da ist auch nicht mehr viel um.
Ja.
Aber das hat mich, also was mir ein bisschen, oder was ich cool finde bei dem Spiel auch, also einerseits die cineastische Inszenierung, auch das ganze Licht vor allem, also ich habe schon das ein oder andere Mal mich extra so hingestellt, damit der Schatten von mir mit Hut und Peitsche und Hand fällt, wie, dass es cool ausschaut.
Ja, das ist auch cool, ja.
Also die Schatten, es ist voll Film, also es ist voll Indie-Style, voll aus die ersten Filme. Was mich immer ein bisschen überrascht war, ist, wenn du Uncharted gespielt hast oder so andere Abenteuerspiele, ist es immer Klettern, Massen an Gegnern, die du umbringen musst, bisschen schleichen, Klettern, Massen an Gegnern, die du umbringen musst, bisschen schleichen, Rätsel lösen. Und Indiana Jones ist eigentlich also ich dachte, wie Escape Room, es ist mehr Rätsel lösen, ganz wenig töten, ganz wenig große Schießereien, viel schleichen und schleichen funktioniert, das muss ich auch erst irgendwie lernen, weil ich habe wenig so Stealth-Spiele gespielt, dass das nicht realistisch ist, wie du schleichst, sondern sobald du gebückt bist, kannst du auch 3 Zentimeter hinter dem vorbeischleichen und er wird dich nicht sehen. Also solange die nicht sick oder die nicht hört, sicher dich nicht, oder? Also wenn du in
Zeit mehr als man meint.
Genau, ihm habe ich mich mal, muss jetzt da außen um, wahrscheinlich muss man sein doch.
Und auch wenn sie die sehen, dann geht ja der Balken auch oder der Kreis und dann hast du immer noch ein bisschen Zeit.
Und,
ja.
Und das verzeiht echt relativ viel. Und das habe ich erst lernen müssen beim Spielen, weil ich mir echt fassen, also ein bisschen schwarz an, weil ich dachte, da drüben komme ich jetzt nicht vorbei, weil der schaut ja gerade aus, der kann jetzt nicht rechts bei dem vorbeischleichen.
Ja.
Der sieht er mich ja aus dem Augenwinkel. Nein, er sieht nicht aus dem Augenwinkel. Nein,
aber das ist. Ja, Entschuldigung.
Ja, und das finde ich halt, das muss man lernen. Wenn man das heraus hat, dann macht es richtig Spaß, weil dann kannst du richtig, ja, dann kannst du nämlich auch auf die ganzen Sidequests, die es in den Missionen gibt, so irgendwelche Relikte finden und so konzentrieren, weil das macht schon, das ist halt auch so Indie-Style, oder?
Und ich muss sagen, die Rätsel sind jetzt nicht so, kann eine Selbstläufer. Da musst du schon ein bisschen die anstrengen, so. Das ist jetzt nicht so sagen. Wobei, passiert das, dass sie später Tipps geben?
Du kannst später über was kannst du die Hinweise? Über die Fotokamera.
Ja, genau. Das wollte ich sagen. Das finde ich cool.
Die Kamera ist geil.
Er kriegt irgendwann eine Kamera und eine Kamera, dann erklärt er sich selber, also er erklärt sich selber, sprich dir als Spieler, was man da gerade sieht und was das bedeutet. Mhm. Weil du hast ja das Wissen vom Indiana Jones nicht, aber indem du es fotografierst, weil, und das zeigt der Spieler immer an, also er merkt es ja, wenn er was sieht, was interessant wäre, dann kommt das ein Kamerasymbol. Das bedeutet, irgendwas ist da, was interessant wäre. Und wenn du das dann fotografierst, dann redet er dazu.
Dann sagt er, was das ist.
Zu sich selber, sorry. Er redet sich selber quasi mit dir, was das ist. Und was ich noch cool finde, ist, dass sie in dem Spiel das zum allerersten Mal in einem Videospiel, und das habe ich wirklich noch nie bei keinem Videospiel gesehen, dass sie erklären, warum gewisse Fackeln brennen, wenn du irgendwo hinkommst. Weil im Vatikan ist es so, dass du zu so abgelegene Dungeons kommst und wenn du da eine Tür aufmachst, dann ist ein Mechanismus verbaut, der einen Feuerstein zündet und der Feuerstein zündet dann in so einer Kettenreaktion unterschiedliche Fackeln an. Und du kommst einmal im Vatikan in einen Raum, wo schon Kerzen brennen und dann sagt die Reporterin, die mit ist, da war gerade jemand vor kurzem, weil da ja Lichter brennen. Und das kenne ich aus keinem einzigen Videospiel, sondern es ist immer als gegeben genommen, du kommst irgendwo hin, da brennen einfach seit Ewigkeiten schon Fackeln. Ja. Und bei Indiana Jones ist es halt so, dass du irgendwo hinkommst und du musst dann eine Kerze mitnehmen, oder eine Fackel, dass du überhaupt was siehst. Weil sonst siehst du einfach
nichts. Oder das Feuerzeug, ja. Und ist schon, nein, es ist mega cool, es ist mega gut gemacht. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht, weil ich glaube, es kommen ja noch einige Locations. Und wie gesagt, mir geht es nicht gleich. Es geht, glaube ich, alle gleich. Es ist gar nicht so leicht, wen umzubringen. Ich habe meine Pistole, glaube ich, erst ein oder zweimal verwendet, weil es halt irgendwie hart auf hart gekommen ist. Aber sonst niederprügeln. Man kann recht gut prügeln. Das kann er ganz gut.
Ja.
Ja. Bist du auch im ersten Zelt gleich erwischt worden beim Clownen, aus einem gleich 30 Leute gekommen, die niedergeschlagen hast?
Ja, ja, bei, ja, das ist bei jedem, oder?
Was
ist mir aber auch passiert im Vatikan vor dem Tor, wo da die Schwester mit dem Faschisten da diskutiert. Da, aber irgendwie eine Formel habe ich da, bin ich zweit gegangen und eine Formel sind alle durchgerannt und ich habe sie einfach alle niedergeknüppelt. Das geht ganz gut mit Schlagen, Weglaufen, ein bisschen die Verstecken.
Aber habt ihr es, wo man mit der Verkleidung rein muss, den Boxkampf, habt ihr das öfter gemacht?
Ja.
Ja, du mit der Verkleidung kriegst du da in den Fight Club da rein.
So ein Untergrundbox.
Ja, da war ich noch gar nicht. Im Vatikan?
Ich habe den ersten Kampf gewonnen und beim zweiten habe ich verloren und ich wollte mir das gar nicht beibringen. In dem Moment habe ich gedacht, das lasse ich jetzt mal aus.
Das ist aber relativ einfach. Also die Box, wenn du gegen einen kämpfen musst, ist es relativ einfach. Es ist wie in alle, ich sage jetzt mal Schwertkampf oder Faustkampf-Videospiele, dass du einfach zum richtigen Zeitpunkt blocken musst und das ist nicht schwer und dann daumelt der Gegner und dann kannst du ihn verprügeln. Und das,
ja. Aber eben, ich wollte das Spiel eigentlich eher so spielen, so wenig wie möglich irgendwie kämpfen und so. Deswegen hat es mir auch irgendwie, wollte ich das jetzt nicht
unbedingt machen. Wieder Indie halt. Man spielt automatisch wie der Indie.
Aber du kommst in Situationen, wo du kämpfen musst, da gibt es keine andere Situation. Und was mir noch aufgefallen ist, bis jetzt, die deutschen Soldaten und alle Deutschen sprechen perfektes Deutsch. Perfektes, akzentfreies Deutsch.
Ja, aber das ist in Wolfenstein auch schon so gewesen und das ist von dieselben Leuten. Also.
Ja. Und jetzt kommen aber ein paar Sachen, die mich nerven.
Halt mal, bevor du es aber sagst, die Deutschen, ich meine, ich bin jetzt kein Italienisch-Native, aber auch, wenn sie so nebenher Italienisch reden im Vatikan, finde ich, passt das halt voll gut.
Ja.
Also ich
was ich noch finde,
die Atmosphäre ist halt schon top.
Eben, die Atmosphäre ist mega und dass, wenn du genau zuhörst, dass du da so kleine Side-Missions raushörst.
Ja.
Das ist auch zum Beispiel bei irgendwelchen Priester, ja, er wollte das oder wie soll er, ein Foto von dem einen, oder?
Ja,
okay, kann ich ein Foto machen. Die zwei Mädels,
die zwei Nonnen,
das unten stehen.
Die zwei heißen Nonnen,
die da unten stehen. Mit den Strapsen.
Die sagen jetzt, sie hätten so gerne ein Foto, und dann gehst du auf, ich mach das Foto, bringst du ihnen das Foto, das ist ganz witzig.
Ja.
Und das mit, ich finde, das Upgrade-System, also es ist Level-System mit den Büchern, ist ganz cool, dass du dir halt die Bücher lesen, finden kannst oder kaufen kannst, wo du dann wieder was an Perk dazu kriegst.
Ja.
Ist halt alles ganz gut eingebaut.
Du hast verschiedene Währungen im Spiel auch. Du kannst da zum Beispiel so medizinische Perks, dass du mehr Ausdauer oder mehr Leben hast, dann musst du eben so Medizinflaschen sammeln, die dann
oder du frisch Paninis und die ganze Zeit was
findest. Ja, frisch Paninis, ja. Was mir ein bisschen genervt hat oder was mir eigentlich am Schluss, das wird, je länger du einen gewissen Bereich spielst, desto nerviger wird es. Du hast so ein Buch mit, also der Indiana Jones hat ja so immer so ein Notizbuch, wo er alles aufschreibt. Und das ist super cool gemacht, weil alle Fotos, die du machst und alle Hinweise, die du findest, die heftet er da ein oder macht er Zeichnungen und so und das kannst du da alles anschauen und das dient als Spielmenü. Und die Art und Weise, wie du dir die Missionen auswählst, das ist extrem unübersichtlich, weil du kannst eben Bücher finden oder Bücher kaufen und dann kannst du aber auch noch so Guides, so Touristenguides finden und kaufen, die dir zeigen, wo gewisse Sachen im Vatikan zum Finden sind. Und das ist aber dann in die Missionen aufgelistet. Und der Missionstable, der ist sehr unübersichtlich. Also ich habe da lange nicht gewusst, wo finde ich jetzt die Information. Ich habe mir jetzt gerade was gekauft, okay, wo finde ich die Information überhaupt? Und dann bin ich drauf gekommen, du musst, das ist aber, also zum Beispiel die ganzen Artefakte, da gibt es verschiedene Untermissionen, Artefakte zu finden, oder Sehenswürdigkeiten zu finden. Und ich habe das lange nicht gecheckt, dass das auf der Karte dann eingezeichnet ist. Wenn ich die Mission auswähle, dann muss ich die Karte öffnen und dann sehe ich auf der Karte erst, wo die Hinweise sind aus dem Buch, das ich da gekauft habe. Und das ist schon am Anfang zumindest ein bisschen kompliziert. Und je länger du in einem Bereich bist, desto mehr Unterlagen hast du und desto unübersichtlicher wird das Ganze.
Ja.
Ich brauche zum Beispiel volle lang, wenn ich irgendeine Notiz, man müsste im Prinzip alles lesen, was man findet.
Ich mach das lustigerweise, gerade bei dem Spiel extrem.
Ja, aber du weißt nie.
Ja, aber manchmal denke ich mir, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt.
Ja, du weißt ja nie, ob das relevant ist für ein gewisses Rätsel oder nicht. Ich meine, du kannst dir schon ungefähr denken, aber manchmal finde ich Sachen.
Wieder in dir nicht schon.
Ja, aber dann die Notiz zu finden in dem Journal ist so mühsam.
Ja, das war bei mir auch mal so, dass ich gedacht habe, wo
hat du musst das jetzt wissen, zu welcher Submission das die Notiz gehört, oder dann ist sie da unten. Irgendwie gibt es noch vier zusätzliche Sachen, die hast du gefunden zu der Mission. Ja.
Und dann habe ich mir aber, das hat mich voll genervt, und dann habe ich während dem Spiel aber gecheckt, okay, das ist echt wie ein Buch aufgebaut. Mhm. Also ich muss das ganze Spielmenü wirklich, als ob es ein Lexikon wäre.
Ja, wie sei in der, wie sei
ja, genau, Buch halt, ja. Genau. Und was mich noch ein bisschen nervt ist, wie, oder was mich genervt hat, und das ist auch, kommt vor allem im Laufe des Spiels. Also du hast das kein Open-World-Spiel in dem Sinn, aber du hast halt mehrere Locations und jede Location ist eine kleine Open-World. Und da macht es manchmal keinen Sinn, wie die Leute auf die reagieren. Jetzt wenn zum Beispiel andere Pfarrer im Vatikan, die als Pfarrer sehen, wie du die mit einer Beitsche am Baugerüst ziehst, das ist jedem scheißegal. Und das ist auch, wenn du jetzt einfach nur so rumkletterst, ist es auch die Wachen egal. Wenn du aber als Pfarrer eine Beitsche hernimmst, dann fällt manche Wachen sofort auf, haben ja meinen Eindringling, und manche Wachen ist es auch scheißegal. Du checkst nicht ganz, was du wann machen
ich
darfst.
Einmal,
was
nicht. Ich bin einmal über Gerüste aufgeklettert im Vatikan und springe dann über die Brüstung, und nachher sagt die Wache, die da sitzt zu mir, quasi Buongiorno Padre oder was sie sagen. Und dann bin ich umgegangen, habe mit der Peitsche mich aufgezogen und ist er mir klar gegangen.
Ja, genau. Oder? Ja, das ist
aber das ist halt einfach der Spielmechanik geschuldet.
Ja, aber das dann andere Wachen tun
mega
das nicht.
Kompliziert.
Ja, aber es gibt schon Offiziere, die ich durchschauen kann.
Offiziere kann ich durchschauen, nicht einfach Verkleidung, genau. Ja, stimmt, extra. Ja. Aber das ist halt der Spielmechanik geschuldet, glaube ich, weil sonst wäre es einfach mega kompliziert, das zu programmieren. Glaube ich jetzt aus einer Laiensicht.
Es gibt da auch eine Szene, das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, es gibt da eine Szene, wo die so ein Schwarzhemd will, dass du ihm die Beichte abnimmst.
Das ist geil.
Dann erklärt. Also
das ist ja super in der Jones-Szene.
Ja,
voll. Ja, okay, gut, das möchte ich jetzt gar nicht spoilen, aber da passiert dann was, wo du denkst, ja, okay, ab da ist das eigentlich jetzt vorbei, die Story, weil wenn der wieder aufwacht, der weiß ja ganz genau, wie du ausschaust.
Ja, aber das ist auch ein Punkt, was haben wir jetzt gerade gedacht?
Also der Indiana Jones macht dann was, wo er sich eigentlich...
Aber das war andere Zeit. Also wie hat der ausgeschaut? Ja, der hat Priesterkutte angehabt und hat schwarze Haare gehabt. Das haben da Hunderte im Vatikan.
Naja, und er hat also Englisch geredet. Und
ist ja, aber trotzdem, den zu finden im Vatikan, das ist ja was anderes, also das ist ja eine andere Zeit gewesen. Weißt du, man, da hat es. Das aber ist ja das, wo ich sage, wir haben da nicht Bridgerton, was war es jetzt gerade für Serie? Ah, bei der Kaiserin. Die Serie haben wir geschaut, oder? Wo es um die Sissi geht, auf Netflix, oder?
Ja.
Und da wird ja auch irgendwie, Achtung, Spoiler. Da wird wer überfallen und die andere nimmt dann die Identität von der an und geht dann quasi als diese Gräfin zur Sissi, oder? Und wird die Hofdame. Und die so, ja, aber die weiß ja, wie die ausschaut. Also die kann ja nicht jetzt einfach, ich kann mal komplett anders ausschauende Frau daher. Und ich meine, nein, in der Zeit haben sie vielleicht ein Gemälde gehabt von der, daher hast du gewusst, wie die ausgeschaut hat.
Ja, aber am Ende.
Aber du hast nicht jetzt das eins zu eins, das war kein Foto, das war kein, weißt du, das war wie eine künstlerische Interpretation. Und
ja, aber du merkst ja am Ende von der Vatikan-Mission ist ja die Story, dass sie ihn ja die ganze Zeit überwachen und die ganze Zeit wissen, wie er ausschaut. Also sogar der eine Pfarrer, der eine Padre, der mit den Faschisten zusammenarbeitet, der weiß ja von Anfang an, dass er das ist. Weil der hat ja ein Foto von ihm. Sie finden ja...
So genau hat er. Also das ist für mich zu sehr Indiana Jones, dass das... diese Szene... Die gebe ich mir Indiana Jones einfach, weil es ist die gleiche Szene wie, keine Ahnung, wo er im Nazi-Schloss mit dem Ofen die Runde fährt. Und dann
aber
im Lager ist und wieder die Runde fährt und dann ist er weg. Und dann denke ich mir, ja, okay, nachher kommen jetzt halt 30 durch den Ofen durch und die Geschichte ist erledigt.
Ja, aber der Faschopfarrer ist ja in dem Vatikan-Abschnitt so der Hauptbösewicht.
Mhm.
Und der weiß halt die ganze Zeit, dass das der Indiana Jones ist. Und dann frage ich mich, okay,
was ist die ganze Zeit?
Ja, ja, man ist ja dann mit der Reporterin, man ja dann in den Dungeon, wo man die Schlüssel gießen muss hinter dem Brunnen.
Ja.
Und ein bisschen vorher ist sie auch mal mit Indiana Jones am Weg und da finden sie ein Foto von ihm und nachher checkt er, okay, sie seit er die Katzenmumie gefunden hat, sind sie ihm schon auf der Spur und wissen, wer er ist und wissen auch, wer sein Vater ist. Also,
wissen Sie, wer im Vatikan ist?
Ja, weil der eine Pfarrer redet ja mal mit ihm so ganz so, du bist halt so ein amerikanischer Pfarrer, so, das ist ja seltsam, dass du da bist.
Glaubst du, war es schon
das Ende? Ja, also das habe ich irgendwie ein bisschen komisch gefunden, wie die Story da erzählt wird. Also das finde ich.
Aber du kennst schon diesen Test, wo da eine Leute die Brille aufsetzt und nachher die Leute nicht mehr erkennen?
Ja. Superman.
Nein, nicht Superman. Es gibt so einen Test, es hat einer echt gemacht.
Ja,
und okay. Henry Cavill. Hat seine Brillen aufgehabt, und die Haare ein bisschen anders und hat den Leuten ein Foto gezeigt und gesagt, kennen Sie den Mann?
Ja, das war der Henry Cavill, der was den Superman gespielt hat und gefragt hat, ob sie als Superman kennt.
Ja. War das so?
Das hat er im Times Square oder so. Oder
ja, das? Okay, ja. Dann war das eh das.
Ja.
Dann, also, okay, der hat nur, also das ist so, also das ist, du rechnest, das glaube ich, der Priester rechnet nicht im Vatikan mitten in Indiana Jones.
Ja.
Und deswegen
sieht er in Indiana Jones nicht. Das ist jetzt ja ein Nitpicking, das ist jetzt ja auch, im Prinzip ist das jetzt auch.
Genau, deswegen lassen wir das.
Ja, deswegen lassen wir das jetzt auch, weil das sind ja Sachen, das Spiel macht so viel richtig und ist so geil und macht so viel perfekt, dass man sich dann an sowas aufhängt.
Eben.
Und da merkt man dann einmal, okay, wenn man Zeit hat, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, die nicht passen, dann sagt man einfach, ja, okay, gut, das ist jetzt ein bisschen Blödsinn, wobei andere Spiele das alles viel beschissener machen.
Ja.
Also ich finde es fantastisch, wie viel Liebe zum Detail in dem Spiel ist. Und du hast, glaube ich, vor ein paar Folgen hast du gesagt, dass du gehört hast, ja, das ist das Beste, der beste.
Mein Schwager hat es gesagt, ja.
Der beste Indiana Jones Film, der nie gedreht worden ist. Ja, das stimmt auch voll. Also das ist.
Ich denke, beim der ersten Szene, oder wo halt die Steuerung lernst, erst da ist mir aufgefallen, dass der Alfred Molina den Assistenten spielt oder den Führer.
Ja.
Erst da, wenn ich dachte, Moment, der schaut ja aus wie der Dr. Octopus.
Ja.
Ah, das ist der Alfred Molina.
Ernsthaft?
Ja, voll. Der Alfred Molina hat den gespielt.
Der war es dann aufgespießt.
Wie jung war denn der da?
Sehr jung. Wann war das? 78 oder wann war das rausgekommen?
Okay.
Ja.
Stimmt, der Dr. Ock, oder?
Ja.
Stimmt.
Jetzt auf der Marco wieder, bevor wir schon die Zeit überschreiten.
Ja.
Ich habe was fertig geschaut. Lang vor mir hergeschoben. Die letzte Staffel von Better Call Saul haben wir angeschaut.
Okay.
Boah, und das ist eine Serie, die, glaube ich, nur existiert, weil erstens Breaking Bad so ein Erfolg war. Und deswegen hat der, glaube ich, kreative Freiheit gehabt für alles. Der Vince Gillian, oder so, glaube ich.
Vince Gillian, ja. Akte X machen.
Genau. Weil ich glaube, das ist genau so gemacht worden, wie er es wollte. Allein, dass zum Beispiel die Rückblenden, nicht die Rückblenden, die Vorwärtsblenden, die sind ja immer in Schwarz-Weiß gedreht. Und die letzte Staffel hört eigentlich, ich glaube, da sind noch 4 Folgen übrig, da ist, sag ich mal, die Hauptstory ist, sag ich mal, so halbwegs fertig, die was in Farbe gedreht ist. Und dann sind nochmal 4 Folgen, die zum größten Teil in Schwarz-Weiß filmt sein. Und dann sag mal irgendeinen Produzenten, dem du das vorschlagst und der sagt, ja, super Idee, mach mal.
Mhm.
Ich glaube, der hat einfach so viel Freiheiten gehabt und halt, es ist halt durch das eigentlich wahrscheinlich die, meiner Meinung nach, bessere Serie sogar als Breaking Bad, würde ich sagen.
Ja, okay. Finde ja.
Ja?
Ja, finde ja.
Ja. Da werden nicht irgendwie Kompromisse gemacht mit, hey, wir machen Product Placement für Doom 3, hey, und lassen in Jesse Pinkman in VR das spielen. Ja, das kommt so nicht vor in Better Call Saul.
Mhm.
Der macht es genau so, wie er das machen will. Und wenn er sagt, irgendwie, die Szene ist einfach länger als die Durchschnittsszene, ja, dann machen wir die so. Das funktioniert.
Ist es, ihr habt mir bei Better Call Saul irgendwie ein bisschen Haut an. Ich weiß gar nicht, was da die Hauptplotline ist. Ich habe nur das mit seinem Bruder, mit dem, der da mit der Strahlungsgeschichte und dem, mit der.
Ja, das spielt kürzerlei eine Rolle als Moment eigentlich.
Das ist mir im Kopf geblieben. Mir ist es nachher echt zu langweilig geworden und zu langatmig.
Es ist langatmig, aber du musst dich drauf einlassen. Du musst.
Ja, aber ich kann mir erinnern, dass ich manche Breaking Bad Folgen mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit geschaut habe, weil es mich auch gerade nicht mehr interessiert hat.
Ja.
Also bei Breaking Bad waren auch extreme Längen und vor allem die letzte Staffel war ja. Boah, da war es ja.
Ja, Breaking Bad hat für mich immer das. Da war es halt immer irgendwie spannend, weil du halt immer das immer vor der Prämisse gespielt hast, er könnte jederzeit auflegen und es ist der Nächste, der ihm auf die Schliche kommt. Das ist so ein bisschen wie bei Dexter, oder? Dexter ist gleich, also da geht es viel darum, was kann er jetzt machen oder was kann er für einen Fehler machen, dass er jetzt vielleicht auffliegt. Und das finde ich bei Breaking Bad auch so. Aber das ist ja bei Better Call Saul, kommt das überhaupt irgendwann einmal, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gibt es? 3, 4?
Fünf.
Weil ich glaube, ich leid 2 oder maximal.
Aber es gibt schon echt Sachen, die seien so spannend, auch wenn es jetzt nicht um viel geht, meiner Meinung nach. Wenn sie sagen, hey, wir probieren jetzt den unter Anführungszeichen einzulegen oder dem das, die Leben, das Leben zur Hölle zu machen, einfach. Allein wie sie es planen und wie sie es dann ausführen und wie das die ganzen Charaktere, die vorkommen, das ist schon echt, also da kommt nicht viel drüber. Das ist echt so Top 10 Serien wahrscheinlich, oder?
Es war halt bei Breaking Bad, da ist mir manchmal vorkommen, ja, jetzt passiert irgendwas, dass halt die ganze Serie weitergehen kann. Oft ist es bei Serien so, dass ja, jetzt passiert was, damit die Folge weitergehen kann. Aber bei Breaking Bad war es dann schon so, ja, jetzt passiert was, damit überhaupt die ganze Serie noch weiterlaufen kann. Und das war halt bei Better Call Saul, finde ich, war das nie. Wobei das halt auch den Vorteil gehabt hat, dass man genau gewusst hat, auf was das hinausläuft. Weil man kennt ja Breaking Bad und du hast genau gewusst, okay, das steuert auf den Punkt hin. Aber gerade wo der Saul mit dem Mike in der Wüste ist, wie sie das Geld heranbringen. Das ist so gut, hey. Das ist eine von die. Also ich finde, solche Momente hat es bei Breaking Bad gar nicht gegeben.
Nein.
Also das war.
Breaking Bad gibt es jetzt nicht eine Folge, wo er gibt schon ein paar so Folgen, aber wo man sich zurückerinnert und vielleicht ein, zwei Szenen, aber allein die Wüstenfolge von Better Call Saul, wie die schon anfängt und wie man erst später realisiert, was das bedeutet hat, so für. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern wieder, aber da geht es natürlich darum, die sind am Limit da in der Szene und so, es startet so harmlos, so sagen wir mal.
Und du hast halt irgendwann.
Eskaliert einfach.
Bei Breaking Bad war der Walter White irgendwann so ein Arschloch, dass du dir während der ganzen letzten Staffel über gedacht hast, also mir ist es so gegangen, dass ich mir gedacht habe, hey, mir ist scheißegal, was mit dem passiert. Weil das ist so ein Arschloch geworden.
Trotzdem rockst du jetzt seinen Look.
Das der Walter White war so unsympathisch und so. Ja. So
ja.
Ja, ich meine, tut mir leid, hey. Also ich finde, ich habe den so geschissen. Ich war nur darauf gewartet, hey, wann kratzt der endlich ab? Weil das, der war so geschissen.
Wann hat er jetzt wirklich Krebs?
Na, weil das war wirklich nicht mehr zum Anschauen, was der mit dem Jesse gemacht hat. Ich finde das so.
Ja.
Also er
stirbt. Hat der Walter White Krebs?
Ja, ja.
Ja.
Ich meine. Wird schon behandelt und das
Michael geht doch aber zurück. Er hat doch gar keinen Krebs.
Nein, wohl. Das ist ja im Prinzip auch, er macht ja das am Schluss, was er macht, macht er ja dann auch nur noch, weil er genau weiß, okay, er hat jetzt nicht mehr lang. Ja.
Wobei das auch nicht von den besseren Szenen bei Breaking Bad ist, wo er sich, Spoiler, ich meine, ich weiß, ist jetzt so ein bisschen sehr lang her, er trifft sich ja mit der Skyler ganz am Ende und sie dann fragt, warum er es gemacht hat. Und er hat gesagt, weil er es geil gefunden hat, weil er es gut kennen hat.
Ja, das sieht schon mal einfach, was er für, ja, genau.
Also, wo er zum ersten Mal jetzt dann wirklich die Wahrheit gesagt hat, er hat einfach gemerkt, er ist geboren für den Scheiß.
Ja, wenn er irgendwie zu extrem viel Geld und zu noch mehr Geld kommen würde, dann wäre er so wie der Elon Musk geboren wahrscheinlich.
Hat da sein Herz an die Menge geworfen.
Ja, genau. Na, und bei Better Call Saul, du merkst halt im Saal an, da ist immer noch ein Funken Menschlichkeit. Du merkst,
da gibt es echt eine gute Szene ganz am Ende, die eigentlich zu seinem Untergang führt, wo man merkt, okay, nein, er kann es nicht. Er hat noch was Gutes in sich.
Ja, eben. Und das, alleinig das finde ich, alleinig das Ende von, weil das Ende von Breaking Bad war für mich so, boah, Gott sei Dank ist es vorbei. So irgendwie. Und das Ende von Better Call Saul war so echt so mit feuchten Augen irgendwie da sitzt und ich denke, wow, hey, der Jimmy. Das macht die Serie einfach besser, finde ich.
Ja. Ja.
Was wollte ich? Bin ich dran?
Mhm.
Ich habe auch Sachen nachgeholt. Wir haben ein bisschen, also wir haben einerseits Sachen nachgeholt, andererseits habe ich was nochmal geschaut. Wir haben, das kann man gleich kurz besprechen, wenn du willst, weil wir haben eh nicht mehr so lange Zeit. Wir haben. Debbie hat Shutter Island noch nicht gesehen. Wir haben Shutter Island noch mal angeschaut.
What the fuck is going on here?
Du hast schon gesehen, oder?
Ja.
Du auch?
Nein.
Nicht gesehen?
Muss ich anschauen. Soll ich anschauen?
Hast du nicht gesehen?
Nein. Aber okay, ich weiß, worum es geht. Ja, ich weiß.
Und die haben ja schon gesehen und haben dann mit den Augen gesehen,
das Wissen.
Des Wissenden.
Mhm.
Und das ist schon ziemlich cool. Also es macht natürlich den Film kaputt. Also der Film ist nicht mehr so cool, wie er, ist, wenn du ihn das erste Mal siehst. Aber es ist halt cool, weil du halt so ein bisschen auf den Hintergrund schauen kannst und so auf die Reaktionen von den anderen und das Verhalten von den anderen. Und das habe ich ganz cool gefunden. Triggerwarnung für alle, die kleine Kinder haben. Ich habe es total vergessen.
Dass du ein kleines Kind hast.
Auch das? Nein, ja. Ich habe es total vergessen. Was da in der, was da abgeht. Und ich habe noch nie gesehen, und wir haben zum ersten Mal gesehen, wir haben zum ersten Mal angeschaut jetzt, Debbie, American Psycho.
Oh. Der
ist ja 2000, oder?
American Psycho ist von 2000.
Und anscheinend hat Debbie irgendwie gelesen, der Film kann die Darstellung der Gewalttaten von Bateman, also sie haben das nicht darstellen können, wie krass das im Buch beschrieben war, wie er die Leute umbringt. Das haben sie quasi nicht machen können, weil es zu zart geworden war. Finde ich jetzt gar nicht im Film, finde ich es nicht mega zart. Es ist viel für, es wird nichts Plastik, also es ist jetzt kein Gore, so, also du siehst es nicht, wie ein Mann einen Schädel einschlägt. Das siehst du nicht, du siehst nicht, dass es macht. Und das Blut spritzt und dann schlagt halt nur 100 Mal drauf.
Es ist viel mit Geräuschen.
Mit Geräuschen und es wird viel weggeschnitten. Er spielt es unglaublich gut, finde ich. Soundtrack ist sowieso abartig. Am Ende war man ein bisschen lost, weil jetzt auch ein Spoiler für einen 25 Jahre alten Film, aber ein bisschen lost. Hat er jetzt wirklich einen umgebracht oder hat er eigentlich überhaupt niemanden umgebracht? Hat er einen Teil umgebracht? Hat er alle umgebracht? Das ist ja ein bisschen offenes Ende. Also auch, was ich jetzt so recherchiert habe, so ist das also eher auch so geplantes offenes Ende.
Ja.
Und was ich noch finde, das hat mich jetzt interessiert, wie ist das? Wann habt ihr es denn zum letzten Mal gesehen?
Dann glaube ich einmal gesehen, dann irgendwie in einer Wiederholung einmal Teile, was wenn es im Fernsehen gelaufen ist.
3-4 Jahre habe ich angeschaut, nochmal bewusst. Okay. Jetzt.
Aber du wahrscheinlich...
Meist schon lange her, ich glaube sicher 10 Jahre, 15 Jahre.
Da war es aus, da war halt, also nicht einmal da, wo er so, weil das ist ja so ein Film, dass ich schon einmal können. History X gesehen. Nicht History X.
Ja, ich habe da die Zeit nachgesehen, wo rausgekommen ist und dann nochmal versetzt.
Na, weil ich finde, so. Für einen aktuellen, also wie ist ja Psycho-Thriller soll es sein, oder?
Findest
du? Na, soll es sein, oder? Ist genremäßig.
Na, ich glaube, das ist eher so, fast schon in die Satire geht.
Ja, weil das ist mir eben so vorgekommen. Ich mein, das ist eigentlich wie, mach mal einen lustigen Psycho-Thriller. Oder einen nicht ernst gemeinten Psycho-Thriller. Weil er ist weder unheimlich, No ist ja unglaublich grausig. Er ist eigentlich phasenweise witzig. Ich finde phasenweise ist er einfach witzig zum Anschauen. Also wo er da den Dreier hat mit den zwei Prostituierten, wie er sich da feiert im Spiegel, das ist einfach, denke ich mal, das ist halt total witzig zum Anschauen.
Also,
wie übertrieben das ist.
Die Romanvorlage wird als Satirical Horror Novel gelistet. Ja, okay. Ist vom Bret Easton Ellis, der Imperial Bedrooms geschrieben hat.
Ich muss jetzt was beichten, ich habe ganz gemeint, wir reden über American History X.
Echt?
Ja. Deswegen habe ich gedacht, boah, da gibt es ein paar brutale Szenen, wo. Und ich wollte schon sagen, wo.
Satire?
Ja, und jetzt ist er teilweise lustig. Wo ist denn der lustig? Aber jetzt die ganze Zeit. Und der spielt so gut. Ja, und ich dachte, ja, habe ich Edward Norton nochmal gesagt?
Nein.
Ja, boah, okay, das ist jetzt total an mir vorbeigegangen, dass wir American Psycho.
Nein, American
Psycho. Aber dann habe ich. Nein, das ist fast noch länger her.
Okay. Also zum Peak.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, ist der so gealtert? Oder? Also ist dieser Psycho-Thriller, der einfach so gealtert ist, dass er jetzt nicht mehr das ist, was er ist? Oder ist der wirklich immer schon so geplant gewesen, dass der eigentlich ein bisschen witzig, also dass der eigentlich nicht ganz ernst gemeint ist?
Ich glaube schon, dass der als Satire, also quasi als so satirischer Thriller angelegt ist.
Weil auch wie er da so in seiner weißen Unterhosen ihr da durchs Haus nachläuft und so das mit der Motorsäge, das ist alles so, hä?
Ja.
Ja.
Es gibt ja, da gibt es ein paar lustige Side-Facts zum Film, und zwar hat der Hauptdarsteller nochmal, ich vergesse den Namen nicht mehr.
Christian Bale.
Der Christian Bale. Wie kann man Christian Bale und der Joker, der Ritter aus Leidenschaft?
Heath Ledger?
Der Heath Ledger. Ja. Die zwei Namen, die fallen mir nie ein, obwohl das zwei von meinen Lieblingsschauspielern sind.
Dass man sie sich besser merken kann.
Der Christian Bale ist in den Charakter, also er hat sich vorbereitet, der ist ja so, ich sage jetzt nicht Method Actor, aber er ist schon, was seine Kunst angeht, schon sehr wie soll ich sagen, intens. Und er ist in Charakter ständig zu die Set-Besprechungen gekommen.
Mhm.
und hat immer so reagiert, als ob er der Eric Bateman wäre. Bis der, ich glaube, der Schriftsteller es nicht mehr ausgehalten hat. Er sagt, kannst du das bitte lassen? Ich halte es nicht mehr aus, dass du ständig so quasi bist und ständig so daherkommst.
Ja.
Also entweder der Regisseur oder der Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, einer von den Boys hat gesagt, hey, kannst du das bitte lassen? Und man hat den Christian Bale mal beim Interview gefragt, wie er sich vorbereitet hat auf den Film, wie er sich quasi auf den Charakter vorbereitet hat. Und hat er gesagt, ja, er hat sich einfach immer vorgestellt, er muss in Tom Cruise spielen. So wie der Tom Cruise privat ist.
Ja. Aber es ist ja, es sind ja echt alle, die da mitspielen, also alle aus seinem Kreis, in seiner Kanzlei, sind ja alles voll Arschlöcher. Also es ist so ein richtiges 80er-Jahr Wall Street Arschloch-Gehabe, oder? Also von allen Beteiligten. Aber ein guter Film.
Echt, man merkt das schon, wie satirisch das ist, wenn man seinen Arbeitsalltag, wenn man den Arbeitsalltag betrachtet, der im Film dargestellt wird. Im Prinzip nichts tun.
Nichts tun, ja.
Und was ich noch zu dem Film dazu sagen möchte, es gibt von der Margot Robbie gibt es die Morning Routine.
Hat sie jetzt gerade gemacht, gell?
Vom Eric Bateman. Die gibt es von der Margot Robbie.
Ja.
Und das sollte sich bitte jeder mal anschauen, hey, weil das ist wirklich, das kannst du mal auf Google, was man
einfach. Hat sie jetzt gerade rausgebracht, oder? Sie
wollte gerade. Nein, das ist schon länger her, glaube ich.
Okay. Also, ich habe es jetzt leider auf Instagram gesehen.
Ja. Das war, glaube ich, noch vor Suicide Squad 2 war das.
Okay.
Und ja, das soll man einfach, das muss man sich anschauen, hey. Und zwar am besten schaut man sich American Psycho an. Und dann eben die Margot Robbie mit der Morning Routine. Das ist so gut. Hey. Das
so, und last but not least, das kann jetzt schnell gehen oder nicht. Habt ihr Twisters gesehen? In 9?
Nein.
Okay, passt. Nachher lassen wir das bis jetzt angeschaut. Habe ich euch gestern angeschaut. Daumen hoch.
Okay.
Twisters, der neue Film über die
Remake. Remake quasi.
Den sollen wir uns anschauen.
Ja,
ernsthaft.
Ja, bitte.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, den anzuschauen? Weil ich den als
ersten Twister schon super gefunden habe. Und immer wieder anschauen will, das ist ein Indiz für einen guten Film bei mir. Und mir gedacht habe, Twisters schaue ich mir jetzt auch an und der ist wirklich richtig, richtig gut. Also richtig unterhaltsam. Sie haben den Spirit des Originals sehr gut eingefangen und diese Art des Films.
Okay.
Da schaut der Ente aufs Handy und sagt, na.
Aber das hat bei Rotten Tomato nur 60%.
Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Du hast nur 2 Minuten 45.
Okay, gut. Wir müssen jetzt nicht so. Ich war im Kino und habe mir einen aktuellen Film angeschaut. Und zwar den aktuellen Film von
Paddington.
Moment, muss ich mal kurz anschauen. Wie der heißt, der Typ. Und zwar der aktuelle Film von Robert Eggers. Robert Eggers oder Eggers, keine Ahnung, wie man das ausspricht, mit Doppel-G.
Nosferatu,
genau. Okay. Nosferatu haben wir angeschaut.
Hast du uns letztes Mal schon erzählt?
Habe ich schon erzählt?
Ja.
Ja, ich glaube schon.
Aber vielleicht hast du nicht im Podcast erzählt, weil wir
ja
nicht.
Du hast vielleicht gesagt, du warst schon, aber ich glaube.
Ja, erzähl.
Okay. Nosferatu war ja die deutsche Antwort auf Dracula. Die haben da in die 20er oder in die 10er Jahre, wann der gemacht worden ist, 1910 oder 1915, 1920, keine Ahnung, haben sie einfach die Rechte nicht gehabt an der Figur. Und haben deswegen Nosferatu erfunden, der Untote, und haben einen Film über einen, unter Anführungszeichen, Vampir gemacht, der aus Transsilvanien mit dem Schiff nach Deutschland kommt und da die Leute terrorisiert. Und da haben sie jetzt wieder mal eine Neuverfilmung von dem Film gemacht, und der hat mir sehr gut gefallen. Mir hat das zuerst ein bisschen, oder mir ist das zuerst ein bisschen komisch vorgekommen, wie theatermäßig die Leute sprechen. Also wir haben ihn im Original angeschaut und Bill Skarsgård, der in Clown, in Pennywise gespielt hat bei It, der spielt eben in Nosferatu und der ist nicht zu erkennen. Also der ist unter so einem Make-up, also der schaut nicht aus, als ob er extrem viel Make-up anhat, aber es ist so wie der Pinguin bei The Batman, der ja vom
Colin Farrell
gespielt wird. Und genau so ist es auch mit dem Bill Skarsgård und mit dem Nosferatu. Der ist nicht zu erkennen.
Oder Nosferatu ist der Dracula?
Ist der Untote, genau.
Was ist der Unterschied zwischen Dracula und der Untote?
Ja, der ist kein richtiger, also das ist so ein vampirartiges Wesen.
Aber es ist nicht der Dracula?
Nein, Dracula war, also der war halt zu der Zeit, war der getrademarkt und das haben sie nicht hernehmen dürfen, deswegen haben sie Nosferatu gesagt. Und der hat dann nicht wirklich so Vampirzähne und der beißt die Leute an in den Hals. Also in Busen. In die Brust beißt er sie immer. Also Männer und Frauen. Und der Film ist so sehr altmodisch und sehr langsam und aber auch sehr finster und ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Gruselfilm. Kein Horrorfilm, sondern ein Gruselfilm. Der ist richtig, der hat viele, also der erzeugt den Grusel nicht durch die Monster und die Gewalttätigkeiten, die man sieht, sondern er erzeugt den Grusel durch die Reaktion, durch die echte Reaktion der Menschen, die davon betroffen sind. Und das macht den Film wirklich gut. Das macht ihn so midsommerartig gut. Mhm. Weil du fürchtest ihn nur, weil sich die Leute im Film so fürchten. Und das musst du mal zusammenkriegen als Schauspieler oder als Regisseur. Richtig gut. Richtig guter Film. Ganz, ganz altmodischer, klassischer Grusel. Und wenn man 3 Stunden Zeit hat, dann kann man sich den auf alle Fälle anschauen.
3 Stunden dauert
er. Ich glaube, er ist ziemlich lang, aber er ist sehr kurzweilig. Er hat auch die gleichen Probleme, wie der alte Film gehabt hat. Also der macht von hinten bis vorne keinen Sinn, was den Ablauf der Story angeht. Da passieren Sachen, wo du fragst, was soll das, wie geht das? Aber der macht wirklich sau viel Spaß und der wahnsinnig gutes Bühnenbild und gutes Kostüme und Sounddesign und alles ist wirklich sehr gut. Wer die Filme vom Eggers kennt, also der hat ja mit The Lighthouse, hat er schon so einen sehr, sehr verstörenden und gruseligen Film abgeliefert und ja, macht wieder sau viel Spaß. Mag ich volle.
Also wer wieder mal Spaß haben will am Grusel und nicht nur Grusel am Grusel, so wie in der aktuellen weltpolitischen und österreichischen Lage, soll sich Nosferatu anschauen.
Übrigens auch The Witch mit der Das Damen-Gambit-Hauptdarstellerin, ich sehe mal, wie sie heißt, die jetzt auch die bei Mad Max eben Furiosa. Die Furiosa gespielt hat. Die spielt da bei The Witch mit, ist auch vom Eggers ein sehr guter Horrorfilm. Echt.
Endet wieder an einer High Note. Wie gesagt, wer...
Ja, warte mal, ich habe noch eine Frage.
Hast du noch
eine
Frage?
Du kennst den alten, der ist doch mit Klaus Kinski, oder?
Nein, das ist eine
Verfilmung. Oder eine der vielen.
Ja, ja.
Ist der auch gut, aber kennst du den
mit? The Shadow of the Vampire heißt der. Da geht es aber, glaube ich, eher darum, wie der alte Film gedreht worden ist.
Ah,
also, okay. Wenn ich mich nicht täusche, The Shadow of the Vampire ist vom Regisseur, der Begotten gemacht hat. Und der ist, glaube ich, eher so ein Making-of vom alten Film, wo sie dann irgendwie draufkommen, dass sie einen echten Vampir hergenommen haben zum Drehen oder so.
Hä?
Ja, jetzt vielleicht ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, weil es gibt nämlich auch, es gibt eine Verfilmung Nosferatu aus den 90er Jahren und es gibt Shadow of the Vampire. Und ich weiß nicht genau,
Shadow of the Empire, das ist das
Shadow of the Vampire. Ich weiß nicht genau, wo der Kinski mitspielt.
Na, der Kinski ist schon Nosferatu.
Ja, aber in dem Niners gibt, glaube ich, vorhin.
Ja, okay, dann ist das einfach ein Remake vom alten Film.
Okay.
Ja. Und dann gibt es eben noch Shadow of the Vampire, das ist so eine Art Making-of von Nosferatu. Okay. Und da kommt dann irgendwie, glaube ich, aus, dass sie zum Drehen von dem Film einen echten Vampir benutzt haben oder so.
Was in echt jetzt?
Das ist ein echter Vampir.
Ja, nein, nicht in echt jetzt, halt in der Film. Story, ja. Die Story vom Film zeigt die Dreharbeiten zu Nosferatu aus den 20er Jahren und da wird er.
So wie halt echt
1979 hat Nosferatu, Phantom der Nacht, hat der Klaus Kinski mitgespielt.
Ja, und?
Dann gibt es noch Nosferatu 1922.
Ja, das ist der ganz alte. Das
ist der mit dem Bild, das jeder kennt.
Mit dem Graf Orlok.
Hat der Max Schreck in Graf Orlok
gespielt. Sehr guter Name. Und gib mal einen Shadow of the Vampire.
Genau, dann gibt es noch so viele. Shadow of the Vampire.
Von wann ist der?
Shadow of the Vampire ist von 2000.
Ja, und wie heißt der Regisseur?
Du stellst vor. Das ist der mit dem Film, was du gesagt hast.
Ja, genau.
Mit Willem Dafoe.
Das ist der neue jetzt.
Max Schreck spielt Willem Dafoe.
Oder was? Max Schreck. Ja, genau. Der Willem Dafoe hat da bei Shadow of the Vampire auch schon
mitgespielt. Hat der da schon mitgespielt?
Ja, der hat da schon mitgespielt. Okay. Ja. Der hat den Vampir gespielt bei dem, glaube ich.
Okay. Ja, aber der spielt ja jetzt in Nosferatu auch mit.
Nein, er spielt bei Nosferatu auch mit, ja.
Ach so.
Ich weiß jetzt nicht, wer der Regisseur ist.
Also, wisst ihr was? Ich werde einen kleinen Nosferatu-Table machen und trage dann beim nächsten Vorgeblänkel vor.
Super.
Mhm. Jawohl.
Vielleicht machst du das, bevor wir da sein. Und ich wünsche allen schon ein schönes Wochenende und viel Spaß. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
Jetzt habe ich das sehr viel Spaß gemacht. Habt ein schönes Wochenende. Liked uns auf Instagram. Gebt uns eine Beurteilung auf Spotify. Wenn es irgendwie geht, der Gute, das wäre gut. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einfach. Dann holt das nächste Mal wieder rein. Vielleicht gefällt euch dann die nächste Folge besser. Und ansonsten sage ich schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss.
Ja, liked uns überall, was geht. Und bleibt cool. Ciao.
Ciao.
Ciao.